Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Im heutigen Podcast geht es wieder um die Initiative gegen das Vergessen und es geht um zwei Biografien. Es geht einmal um die Biografie von Richard Horwitz und dann um die Biografie von Adolf Guttentag. Hier handelt es sich um zwei Mitglieder unserer Fachgesellschaft, die sich der Nazi-Diktatur durch Selbstmord entzogen haben. Ich freue mich sehr, dass auch heute Frau Haag wieder bei mir zu Gast ist. Hallo und herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind, liebe Frau Haag.
Gerne.
Liebe Frau Haag, wir möchten mit dem Arzt Richard Horwitz beginnen. Richard Horwitz stammt aus Breslau, trat 1929 in die DGVS oder damals die GVS ein und wurde wie viele andere 1933 aus der Fachgesellschaft ausgeschlossen. Wer war Richard Horwitz?
Ja, über Richard Horwitz wissen wir nicht sehr viel. Er hat in Breslau studiert, war dann im Allerheiligenhospital in der inneren Abteilung, hat dort also seine Ausbildung bekommen zum Internisten und Facharzt für Magen-Darm-Erkrankungen und hat sich dann etwa 1921 in Breslau niedergelassen. Und zwar am Ollenhauer Stadtgraben. Das muss man sich vorstellen, das ist eine große Ringstraße um die Altstadt herum, also eine Prachtstraße, die es wirklich zentral lag. Dann hat er, wie gesagt, 1933 seine Zulassung verloren, später dann die Approbation. Mhm. Was wir dann noch von ihm wissen, können wir nur anhand von Adressbüchern in Breslau nachvollziehen. Er zieht dann mehrmals mit seiner Praxis um. Die Praxis geht immer mehr in die Peripherie, in andere Viertel rein. Er ist nicht mehr der Spezialarzt im Stadtzentrum. Und man sieht an den Adressbüchern, wie seine Karriere ja zerstört wird. Der Doktortitel fällt weg bei den Eintragungen, dann fällt der Facharzt weg, dann fallen die Sprechstundenzeiten weg und zum Schluss ist er Privatmann. Mhm. Was wir wissen, er hat als Krankenbehandler gearbeitet und hat also noch jüdische Patienten betreut. Mhm. Im November 1941 sind die ersten 1000 Juden aus Breslau deportiert worden. Der nächste Transport ging im Mitte Dezember. Mhm. Und Richard Horwitz hat sich in der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember 1941 mit Schlaftabletten das Leben genommen. Mhm. Mehr wissen wir leider nicht über ihn.
Aber er ist sozusagen mit seinem Selbstmord der Deportation zuvor gekommen.
Ja.
Das finde ich jetzt ganz eindrücklich, wie Sie das schildern, dass man schon anhand der Adressbücher eigentlich diese systematische Degradierung und ja auch so ein entwürdigendes Handeln oder entwürdigend das erleben zu müssen, anhand der Adressbücher alleine schon nachvollziehen kann. Das ist ein sehr plastisches Bild, finde ich. Natürlich haben wir diese verschiedenen Schritte schon öfter in unseren Biografien gehört und jemand, dem es tatsächlich sehr ähnlich ging, also der auch diesen ständigen Wechsel der Wohnorte oder der Praxisorte hatte und der auch diesen Verlust der Anerkennung durch Aberkennung der Approbation und so weiter hatte. Das war Adolf Guttentag. Vielleicht schildern Sie jetzt mal direkt in der Parallelität die Biografie von Adolf Guttentag.
Ja, Adolf Guttentag ist sehr viel früher geboren. Er ist 1868 geboren, hat dann auch in Breslau studiert, hat auch seine Ausbildung im Allerheiligen Hospital in Breslau gehabt, ist dann aber nach Stettin gegangen und hat sich dort niedergelassen. Mhm. Auch als Spezialarzt für Magen-Darm-Krankheiten und dort ist er auch verzeichnet. Er ist als Facharzt 1903 im Reichsarztregister geführt. Mehr wissen wir aber über seine Ausbildung, wo er die Spezialausbildung bekommen hat, leider nicht.
Ja, ich glaube, was Guttentag so besonders macht, und da werden wir gleich auch noch drauf kommen, ist, dass er uns dann aber ein Tagebuch hinterlassen hat, was sehr eindrucksvoll zumindest die letzten Monate auch um den Zeitpunkt seiner Deportation beschreibt. Aber bevor wir zu diesen Tagebüchern kommen, würde ich trotzdem auch noch mal fragen, wie ging es denn Guttentag dann nach der Machtübernahme der Nazis in den ersten Jahren?
Da hat er 1933 die Kassenzulassung verloren, 1938 die Approbation. Man muss ja sagen, er war zu dem Zeitpunkt dann weit über 60 Jahre alt. Mhm. Und wir wissen nur, dass er dann von Stettin umgezogen ist nach Hirschberg und hat dort eine Zeit lang gewohnt und ist dann nach Berlin gezogen. Wann genau und die Gründe dafür, Das wissen wir nicht. Mhm. Die Aufgabe der Praxis ist sicher 1938 dann erfolgt, ja, annehmbar. Er war dann in Berlin zunächst in einer Pension und dann in der Kramerstraße haben sie gewohnt, das Ehepaar Guten Tag, in einem einzigen Zimmer bei Wirtsleuten und haben dort die letzte anderthalb Jahre verbracht.
Mhm. Jetzt zu den Tagebüchern. Die gibt es online in dem United States Jewish Memorial Museum, glaube ich.
Richtig? Ja, in Washington.
Ja, in Washington. Und das ist ein handschriftliches Dokument, was mich auch beim ersten Ansehen einfach auch sehr beeindruckt hat. Was hat es damit auf sich? Wie kamen die Tagebücher zustande?
Ja, Adolf Gutentags Sohn Otto ist schon 1933 in die USA emigriert. Er war auch Arzt und hat bei Franz Vollhardt in Halle gearbeitet und hat 1933 sich sofort entschlossen zu emigrieren. Mhm. Das ist so etwas charakteristisch, dass auch die jungen Ärzte sich diesen Schritt leichter vorstellen konnte als jetzt der Vater Gutentag, der zu dem Zeitpunkt ja über 60 war und sich möglicherweise, ich spekuliere jetzt, gar nicht vorstellen konnte, in einem fremden Land, fremden Sprache noch einmal neu anzufangen. Mhm. Der Sohn hat es gemacht und ich vermute, sie haben sich dann gar nicht mehr gesehen nach der Emigration des Sohnes. Und er hat dann dieses Tagebuch geschrieben, 2 Monate vor seinem Tode beginnt er damit. Es sollte ein Erinnerungstagebuch für seinen Sohn sein und es ist dann auch, auf welchen Wegen auch immer, zu seinem Sohn gelangt. Und der Sohn und die Schwiegertochter haben es dann auch übersetzt und geschrieben, also abgetippt. Und haben es dann dem Museum überlassen. Und in diesem Tagebuch schildert er diese letzten 2 Monate seines Lebens. Wie beengt sie sind, ja, welche Einschränkungen sie haben, wann sie einkaufen dürfen. Er berichtet viel über Freunde und Verwandte, welche Informationen sie haben, welche Nachrichten sie bekommen. Es sind meistens keine guten Nachrichten. Er berichtet auch über die Trauerfeier von Ernst Neiser. Er ist durch Heirat mit ihm verwandt. Ernst Neiser ist auch einer unserer Mitglieder, der 1933 aus der Liste gestrichen wurde. Darüber berichtet er. Und dann immer wieder berichtet er darüber, wie das Thema Selbstmord ihn beschäftigt. Es ist für ihn zentral wichtig, dass er genügend Schlaftabletten hat und Morphinpräparate da. Einmal mussten sie irgendwie schnell packen für irgendetwas, irgendein Alarm. Und da ist dann die Eintragung auch so im Tagebuch. Zum Glück hatte ich alles beieinander, die Schlaftabletten, die Papiere. Das ist das Wichtigste, das er bei sich haben wollte. Und das schildert er immer wieder, dass das für ihn ganz wichtig ist, dass diese Möglichkeit besteht. Anfang Oktober kommt dann die Gestapo ins Haus, bei der Wirtin, dann auch bei ihm. Sie müssen die Kennkarten abgeben. Er wird aufgefordert, einige Tage später mit seiner Frau sich in der Gestapo-Zentrale zu melden mit Gepäck. Und das war für ihn klar. Das ist dann die Deportation. Und er sieht es ganz klar, dass er mit Mitte 70 und seine Frau ähnlich alt diese Deportationen nicht überleben werden und nimmt Schlaftabletten, gibt sie seiner Frau, nimmt sie selbst und wird zwar noch ins jüdische Hospital eingeliefert, aber stirbt dann im Oktober noch.
Wissen wir was über seine Grabstätte?
Ja, er wurde dann im Stahnsdorfer Südwestfriedhof beerdigt und ich hatte das Grab gesucht und dann herausbekommen, dass der Senat Berlin 1995 die Urnen ausgegraben hat und umgebettet hat auf die Anlage im Stahnsdorfer Friedhof, in die Anlage der Opfer der Kriegs- und Gewaltherrschaft. Das heißt, ein Selbstmord in dieser Zeit wird anerkannt als das ist ein Verfolgter, ja, und gehört mit in diese Kategorie der Opfer des Nationalsozialismus.
Frau Hack, ganz herzlichen Dank für diese sehr eindrucksvolle Schilderung auch dieses Tagebuchs und diese Beschreibung dieser immer enger werdenden Schlinge. Ich kann nur sagen, man kann es selbst nachlesen auf der Webseite. Wir werden das auch verlinken in unserem Podcast in den Shownotes. Das ist sehr wirklich eindrucksvoll. Ich möchte trotzdem gerne ein kurzes Zitat vorlesen aus dem Tagebuch, das Sie gerade geschildert haben. Er schreibt selbst als letzten Eintrag: Der Arzt Dr. A. Gutentag ist gestorben. Er hatte ein gutes und glückliches Leben. Und ich habe ein zweites Zitat. Wir haben gerade berichtet, dass Selbstmord anerkannt wird als Opfer von Gewaltherrschaft. Ein weiteres Zitat der 76-jährigen Lehrerin Hedwig Jastrow, auch aus Berlin, die sich ebenfalls das Leben genommen hat 1938, und sie schreibt: Wenn man nur keine Wiederbelebungsversuche anstellen wollte bei einem, der nicht leben will. Es liegt auch kein Unfall vor und kein Schwermutsfall. Es geht jemand aus dem Leben, dessen Familie seit über 100 Jahren deutsche Bürgerbriefe besitzt. Und dann weiter schreibt sie: Ich will nicht leben ohne Vaterland, ohne Heimat, ohne Wohnung, ohne Bürgerrecht, geächtet und beschimpft. Und ich will begraben werden mit dem Namen, den meine Eltern mir teils gegeben und teils vererbt haben, auf dem kein Makel haftet. Ich will nicht warten, bis ihm ein Schandmal angehängt wird. Der Hintergrund ist auch diese Zwangsannahme des Vornamens, der damals gefordert wurde. Ja, beide Zitate beschreiben den Freitod vielleicht nicht nur als Akt der Verzweiflung, sondern vielleicht auch als einen Akt und letzten möglichen Akt der Selbstbehauptung. Wie würden Sie das sehen?
Ja, das sehe ich genauso. Es ist untersucht worden und es gibt einige Daten darüber, wie der erzwungene Freitod bei Juden und Jüdinnen in dieser Zeit war, gerade unter den Ärzten. 1941 muss man sich klar machen, ab 1941 gibt es für ältere Juden keine großen Optionen. Man kann noch illegal über die Grenze gehen, man kann abtauchen in die Illegalität, wie es wir einige Juden getan haben, aber das ist für einen Mitte-70-Jährigen mit Herzproblemen keine Option. Mhm. Und dann bleibt, um der Deportation zu entgehen, nur der Selbstmord. Mhm. Das Register, das Eingangsregister des jüdischen Krankenhauses in Berlin wurde ausgewertet und da sind dann als Diagnosen, Einweisungsdiagnosen eben diese Selbstmorde aufgelistet. Mhm. Und die nehmen 1942 eklatant zu. Mhm. Und zwar immer in den Tagen vor Deportationen. Und dazu muss man wissen, wenn einer Selbstmord begangen hat und gerettet wurde, wurde er sofort zur Deportation gebracht, mhm, meistens sogar in ein Straflager. Er hat teilweise keine Nahrung mehr bekommen. Das heißt, die Ärzte dort, wenn sie jemanden gerettet haben, haben sie ihn zu einem, ja, schlimmeren Tod gebracht. Im jüdischen Krankenhaus wurde auch vermerkt, ob es gelingt, einen Selbstmörder zu retten oder nicht. Und diese Rate der Rettung war in den früheren Jahren so etwa 15% und sie sinkt dann 1942 auf unter 5%. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein Grund kann sein, dass es nun 1942 auch viele ältere jüdische Menschen deportiert wurden, die dann natürlich auch kränker waren und es medizinisch gesehen schwieriger war, diese zu retten. Es bleibt Spekulation überlassen, ob da nicht auch von den jüdischen Ärzten des Krankenhauses ein Vorgehen war, dass man auch dieser Selbstbestimmung, dass so ein Mensch gemacht hatte, dass man der Lauf lässt, und es akzeptiert, dass jemand seinem Leben ein Ende setzen will, um schwierigeren, schweren Leid zu ersparen. Möglicherweise, ich weiß, dass ich spekuliere, aber das könnte mit einer Rolle gespielt haben.
Also in der Vorbereitung dieses Podcasts, das war ja unser Wunsch, auch dieses Thema Selbstmord mal als ein einzelnes, für sich stehendes Thema bei unseren Mitgliedern, jüdischen Mitgliedern zu beleuchten. Bei der Recherche, es gibt sehr viel Literatur dazu, sehr viele intelligente, wichtige Menschen, die sich mit dem Thema auskennen, die da viel zu geschrieben haben. Ich glaube, was für uns auch wichtig war, ist, dass wir sagen, das waren auch unsere Mitglieder, die, die wir ausgeschlossen haben, wo wir Namen durchgestrichen haben und die gehören in diese Gruppe und die wollten wir heute einfach mal auch mit diesem Podcast besonders würdigen. Vielen Dank, Frau Haag.
Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.